Deutschlandfunk aus Kultur- und Sozialwissenschaften.
Racism in History and Context heißt eine virtuelle Podiumsreihe, die die gegenwärtigen politischen und gesellschaftlichen Entwicklungen unter dem Blickwinkel historischer Forschung beleuchtet. Veranstaltet wird sie von Historikerverbänden in Deutschland und den USA. Heute Abend steht das Thema, wie ethnische Minderheiten von gesundheitlichen Krisen betroffen werden, im Mittelpunkt. Moderiert wird die Diskussion unter anderem von Dr. Elisabeth Engel vom Deutschen Historischen Institut in Washington. Sie fragte ich vor der Sendung, was sie heute Abend erwartet.
Wir möchten einen zentralen Aspekt der gegenwärtigen Diskussion um die Coronavirus-Krise aufgreifen, nämlich, dass sie Formen von Rassismus offenlegt, die eine lange und komplexe Geschichte haben. Streng genommen muss man dabei von Geschichten im Plural reden, denn die Benachteiligungen, die ethnische Minderheiten in der aktuellen Pandemie erfahren, unterscheiden sich von Land zu Land und haben entsprechend vielfältige historische Ursprünge. In diesen Ursprüngen möchten wir nachgehen und haben deshalb Expertinnen und Experten eingeladen, aus ihren jeweiligen geografischen und zeitlichen Forschungsschwerpunkten historische Perspektiven auf Rassismus zu entwickeln. Und in der Diskussion liegt der Fokus auf Gesundheit und Macht, weil diese Felder eine Art Schnittmenge zwischen staatlichen und zivilgesellschaftlichen Möglichkeiten zur Krisenintervention bilden.
Sie haben selbst zum Thema Immunkapital und die Bedeutung für die afroamerikanischen Minderheiten in den USA geforscht. Um was geht es da genau?
Im Grunde ist Immunkapital ein amerikanischer Quellenbegriff aus dem frühen 19. Jahrhundert. Die Historikerin Catherine Olivarius, die auch an der Diskussion teilnehmen wird, hat gezeigt, dass amerikanische Kaufleute im gelbfieberverseuchten Süden der USA wussten, dass wenn sie die Krankheit erfolgreich durchlebt haben, dann viele wirtschaftliche Vorteile von ihrer Immunität haben. Diese Auffassung lässt sich im Grunde auch auf die Ausbeutung afrikanischer Sklavinnen und Sklaven in sämtlichen Gelbfieberregionen der atlantischen Welt erweitern. Die afrikanischstämmige Bevölkerung erkrankte im Zuge ihrer Verschleppung in die Karibik und den amerikanischen Süden, vermeintlich notgedrungen. Es ließ sich in dem Bereich ja kaum vermeiden und konnte sich entsprechend umfassend immunisieren.
Was bedeutete das für die Sklaven bzw. für die Händler?
Für Sklavinnen und Sklaven war der hohe Grad der Immunisierung durch natürliche Infektionen sehr problematisch. Diese Immunität begründete die Vorstellung, dass es eine angeborene Immunität gibt unter Menschen mit afrikanischer Herkunft. Sklavenhändlerinnen und Händler haben sich diese Eigenschaft dann natürlich aus wirtschaftlichen Interessen zunutze gemacht. Afrikanerinnen und Afrikaner erschienen als besonders gewinnbringende Arbeitskräfte für die Plantagenwirtschaft. Sie konnten ja in den Gebieten eingesetzt werden, in denen Weiße aufgrund von Infektionsrisiken nicht ohne weiteres gehen wollten. Und wenn die Immunisierung eines Sklaven durch natürliche Infektion bekannt war, konnten die Händler den Verkaufspreis erhöhen.
Was natürlich zum Teil auch katastrophal für die Sklaven war, weil in dem Moment, wo man davon ausging, dass die Immunisierung sich vererbt, hieß das ja gleichzeitig, dass Nachkommen von diesen Sklaven, wenn die unter diesen Bedingungen arbeiten mussten, jämmerlich letztendlich dann doch gestorben sind.
Ja.
Jetzt steht ja bei der Veranstaltung nicht nur die Geschichte im Vordergrund, sondern auch die aktuelle Situation verursacht durch die Corona-Pandemie. Wie ist es zurzeit in den USA unter den Afroamerikanern? Wie ist die Situation?
Die afroamerikanische Bevölkerung ist nach wie vor überproportional von der Pandemie betroffen. Im Moment sind ja 16% der Krankheitsfälle in der afroamerikanischen Bevölkerung, 20% aller Todesfälle. Und dabei muss man natürlich bedenken, dass die schwarze Bevölkerung insgesamt gerade mal 13% der amerikanischen Bevölkerung ausmacht. Das heißt, in so einem Ratenverhältnis sind sowohl die Infektionsraten als auch die Sterberaten mehr als doppelt so hoch wie in der weißen Bevölkerung. Und im Falle von Krankenhausaufenthalten übersteigt die Rate, die der weißen Bevölkerung sogar 5-mal.
Welche wirtschaftlichen Folgen ergeben sich für die Afroamerikaner? Ich meine, auf der anderen Seite profitieren sie ja erstmals von der staatlichen Sozialversicherung.
Ja, das ist ein zweischneidiges Schwert. Die US-Regierung hat auf die wirtschaftlichen Folgen der Pandemie mit verschiedenen Hilfspaketen reagiert. Geringverdienende haben eine einmalige Zahlung erhalten von 1.200 US-Dollar. Ab März gab es ein neues Gesetz, demzufolge sogenannte Gig-Workers, also auch Freiberufler oder Zeitarbeiter, die kein festes Arbeitsverhältnis haben, Arbeitslosengeld beziehen konnten. Und es gab verschiedene Hilfen von der Regierung für kleine Unternehmen und kleine Geschäfte. Davon profitierten Afroamerikanerinnen und Afroamerikaner insofern, als dass sie ja mehrheitlich in diesen eher prekären Arbeitsverhältnissen tätig sind. Und nur 12% der Unternehmen, die diese Government Aid beantragt haben, haben diese auch wirklich erhalten.
Das heißt, das Ganze funktioniert so, wenn ich das richtig verstehe. Ich bin jetzt kleiner Selbstständiger, arbeite irgendwo in der Lebensmittelbranche, habe da also einen Job, beziehungsweise habe selbst zum Beispiel einen kleinen Lebensmittelladen, kann diese Sozialversicherung beantragen und bekomme sie dann, wenn ich viel Glück habe.
Genau, also die Bewilligungsrate lag bei sogenannten Black-owned Businesses weit unter denen, die beantragt wurden, sodass im Grunde man kann sagen, ja, es gibt sozusagen einen gewissen Benefit, den die Regierung jetzt zusätzlich zur Verfügung stellt. Allerdings erreicht er die Betroffenen wiederum nur in einem kleinen Ausmaß.